Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu begleiten, in eine erfüllte und faire Elternschaft zu kommen und diese auch zu gestalten. Ich bin selber Psychologin und systemische Coachin, habe 4 Kinder und lebe inzwischen mit meinem Mann eine sehr erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft. Auf dem Weg in diese gleichberechtigte Elternschaft oder überhaupt auch in eine Elternschaft, die einen zufrieden macht, in der es einem einfach gut geht. Auf diesem Weg gibt es sehr, sehr viele Stolpersteine. Und da ist in der Regel sehr, sehr viel Leidensdruck, vor allem bei den Müttern. Und das zeigt sich in so unterschiedlichen Sachen, sowas wie ja, du kannst es dir wahrscheinlich selber denken, eine Wahnsinnsmenge an Mental Load, dass du das Gefühl hast, dir platzt der Kopf. Du bist nur am Rotieren und am Rennen und zwar nicht nur tagsüber, sondern gerade mit kleinen Kindern auch nachts. Also du arbeitest auch nachts. Und es gibt einfach so viele Unmengen an To-Dos, dass du oft gar nicht mehr weißt, okay, wo soll ich eigentlich anfangen? Du wirst ständig unterbrochen in deiner Arbeit. Du versuchst irgendwie alles zu jonglieren, alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Es ist auch einfach Wahnsinn, was da für Anforderungen an Eltern gestellt werden, vor allem an Mütter eben. Und weil das einfach extrem anstrengend ist und man sich ja dann oft so fühlt wie, okay, es funktioniert hier irgendwie, ich funktioniere, aber so richtig geil fühlt sich das nicht an und nach Lebendigkeit fühlt sich das nicht an. Und um aus diesem Hamsterrad auszusteigen, gibt es eine ganz, ganz tolle Methode, nämlich agiles Selbstmanagement. Und darin bin ich keine Expertin, sondern ich habe heute die Expertin für agiles Selbstmanagement in der Elternschaft oder im Familienkontext hier im Podcast, und zwar Caroline Habekost. Caroline Habekost war schon 2-mal bei mir im Podcast und hat da auch schon ein bisschen über ihre Tools und ihr Wissen und ihr Know-how gesprochen, über all das, was eben den Familienkontext, Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Und ich habe sie mir aber jetzt nochmal eingeladen, weil ein besonderes Event gerade bevorsteht, und zwar die Veröffentlichung ihres Buches. Und ich finde es deshalb so wichtig, da ja wirklich Aufmerksamkeit drauf zu richten, weil dieses Buch über das agile Selbstmanagement im Familienkontext einfach nochmal so viel mehr Familien erreichen kann und so viel mehr Familien den Druck rausnehmen kann. Diesen Druck, der eben eine Elternschaft mit sich bringt, mit so vielen To-Dos, so viel Mental Load, so viel Arbeit, die erledigt werden muss. Und da eben eine strukturierte und wirklich gut funktionierende Art und Weise sich anzueignen, wie man damit umgehen kann, wirklich viel schafft und gleichzeitig aber weniger in diesem Rotiermodus ist. Und das geht, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, das geht deutlich tiefer als einfach nur so ein Organisationstool. Das ist deutlich mehr. Du kommst da auch schnell in Kontakt mit deinen inneren Überzeugungen darüber, was eigentlich gemacht werden muss. Es geht im Prinzip darum, glücklich zu sein, wie du glücklich sein kannst. Und es lohnt sich einfach, erstmal diese Podcast-Folge zu hören und dann eben sich Carolines Buch zu besorgen. Die Kopffrei-Methode kommt am 28.08.24 raus. Das hörst du jetzt aber auch alles nochmal in der Podcast-Folge. Ich möchte dir nur wirklich von Herzen dieses Buch und diese Methode von Caroline empfehlen, weil das einfach dein Leben so enorm erleichtern kann. Und Caroline ganz, ganz viel super praktisches Wissen hat und pragmatische Tipps mit an die Hand gibt, wie du deine Elternschaft so gestalten kannst, dass du sie halt auch wirklich genießen kannst. So, jetzt möchte ich aber gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge und freue mich, wenn du auch in Carolins Buch reinschaust und es dir besorgst. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich freue mich so sehr, denn heute bist du wieder bei mir, liebe Carolin, Carolin Habekost, die Expertin für Vereinbarkeit von Familie und Beruf und agilem Selbstmanagement. Ich freue mich total, dass du da bist, Carolin. Herzlich willkommen.
Moin, schön wieder hier zu sein.
So, wir sprechen ja heute, weil es einen quasi in meinen Augen Anlass zum Feiern gibt, nämlich dein Megawissen und deine Expertise über agiles Selbstmanagement, was man hervorragend im Familienalltag nutzen kann und damit extrem viele Probleme lösen kann, gibt es inzwischen als Buch zu kaufen, richtig?
Richtig.
Ja, mega. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja ein mega, danke, mega Meilenstein. Und nicht nur geil für dich, sondern eben auch richtig, richtig cool für so viele Familien, so viele Mütter, so viele Väter, denen es ab jetzt gelingen wird, ihren Familienalltag deutlich zu entlasten, weil sie deine Methode kennen. Vielleicht magst du am Anfang mal erzählen, welches Problem genau können denn vor allem Eltern, aber vielleicht auch generell, kannst du mehr dazu sagen, lösen, wenn sie dein Buch lesen und den Inhalt umsetzen? Welche Probleme kann man damit angehen?
Du löst damit das Problem von, oh, ich vergesse To-Dos, ich kriege To-Dos nicht fertig, ich habe immer den Kopf voll. Viele schlafen auch schlecht, weil sie immer an tausend Dinge denken müssen, wachen nachts auf und denken, oh Gott, ich wollte noch die E-Mail an XY schreiben oder so. Also wenn du sowas hast, all das kannst du reduzieren oder sogar komplett wegbekommen. Das ist, ich habe die Methode ja schon seit Jahren, gebe ich die weiter, und das ist quasi von Teilnehmerin zu Teilnehmerin unterschiedlich, wie schnell und wie stark dann die Entwicklung ist. Aber alle reduzieren die Menge an Aufgaben und bekommen alle To-Dos in den Griff. Und letztendlich haben wir damit endlich eine Teillösung für das Mental Load-Problem. Also die Kopf-frei-Methode löst nicht das komplette Mental Load-Problem, aber die Kopf-frei-Methode macht unsichtbare Dinge wie Mental Load sichtbar und führt dazu, gewisse Aufgabenmengen abzubauen und die, die übrig bleiben, gut zu managen. Und dadurch kriegst du dann deinen Familienalltag in den Griff.
Ja, mega. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele schon im ersten Moment so klingt wie, boah, das klingt zu schön, um wahr zu sein, weil ja einfach diese Arbeit, gerade mit Kindern, vor allem mit kleinen Kindern, die ist ja real, also die muss ja gemacht werden. Und es geht ja auch nicht darum, nur Aufgaben oder nur Arbeit wegzulöschen oder wegzuradikalisieren, sondern du gibst Tools oder ein Tool mit an die Hand, wie man ja einen Umgang damit findet, sodass es einen nicht mehr so richtig belastet. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, also die Kopf-frei-Methode zeigt dir ganz klar, wie du mehr To-Dos schaffst, sodass du mehr Zeit hast. Wichtig, nicht mehr Zeit, um dann noch mehr zu schaffen, sondern dass du mehr Zeit bekommst, um dann Auszeiten zu nehmen, um durchzuatmen, um das Leben zu genießen. Und du darfst auch das Leben genießen, während du To-Dos umsetzt. Also es geht auch ganz viel damit, wie gehen wir mit To-Dos um, weil viele lassen sich von Aufgaben sehr regieren. Also die To-Dos sozusagen entscheiden über dein Leben und nicht mehr du selber, ja. Und das Buch führt dazu, dass du über deine To-Dos regierst, ja, um es mal wirklich hart auch auszudrücken. Und es ist so, dass wir, bevor wir die To-Dos annehmen, einmal wirklich auch hinterfragen, und das kann auch jede machen, die das Buch noch nicht gelesen hat, so, ist dieses To-Do eigentlich eins, was ich erledigen kann, was ich erledigen möchte, was jetzt gerade dran ist, und muss ich das wirklich selber machen oder kann es auch jemand anderes tun? Das heißt, wir haben in diesem Vorgehen ein gewisses gewissen Filter drin, dass wir nicht alle Aufgaben annehmen. Viele berufstätige Eltern nehmen die Aufgaben einfach an, weil sie eh so im Hustle sind, so im Hamsterrad sind und sie laufen durch den Alltag und ja, jetzt muss ich noch die Mütze mitnehmen und jetzt laufe ich hier los und das Kind liegt zur Kita und dann zum Arbeitsplatz und dann bin ich schon im ersten Meeting. Und wenn dann im Meeting irgendwie gesagt wird, ja, Elu, kannst du jetzt nochmal XY machen, dann sagst du, ja klar, mache ich auch nochmal eben mit und schreibst es auf. Und schon hast du wieder ein To-Do mehr auf dem Zettel. Und das passiert insbesondere dann, wenn wir sowieso schon relativ gestresst sind. Und es passiert eben dann auch, wenn wir gar nicht gewohnt sind, Aufgaben zu hinterfragen und vielleicht auch Anfragen mal abzulehnen. Und deswegen ist sozusagen schon relativ weit vorne in der Methode eine Art Filter drin, wo wir erstmal die Aufgaben hinterfragen. Es ist aber jetzt nicht so, dass es darum geht, alles zu reduzieren. Es ist genauso, wie du sagst, so ein Kind muss irgendwie angezogen werden. Es muss irgendwie, braucht ein gewisses Maß an Körperhygiene. Auch wenn man sich das fair aufteilt in der Elternschaft, ist es immer noch viel, ja, und viele teilen es sich ja nicht mal fair auf in der Elternschaft. Das heißt, wir haben immer noch große Mengen an To-Dos zu erledigen und dafür gebe ich einen sehr leichten, simplen und sehr effektiven Weg, wie du dann deine To-Dos managst, dir aufschreibst und abarbeitest und wie du auch deine Woche für dich strukturieren kannst, sodass du letztendlich alles, was dann noch übrig bleibt, nachdem du den Filter gemacht hast, das ist wichtig, unter den Hut bekommst. Ja? Ich verspreche dir nicht, dass wenn du 1000 To-Dos jetzt täglich annimmst, dass du dann mit meiner Methode alle 1000 To-Dos erledigt bekommst, aber du bekommst damit eine große Menge an Aufgaben gut gemanagt.
Es ist ja im Prinzip auch so, dass man irgendwo eine Unterbrechung braucht, so verstehe ich es jetzt gerade, um diesen Teufelskreis einmal zu unterbrechen, weil du hast jetzt gerade gesagt, es passiert vor allem, wenn wir gestresst sind, dass wir so unreflektiert Aufgaben annehmen und zu uns nehmen, ohne das zu filtern und ohne mal zu überlegen, was packe ich hier eigentlich alles und habe ich einen Überblick, wann kann ich das wie schaffen und so. Und ich glaube, wir brauchen an irgendeiner Stelle eine Unterbrechung für diesen Teufelskreis. Und du sagst jetzt, diese Unterbrechung kann zum Beispiel sein, dass wir erstmal einen Filter einbauen für das, was wir annehmen an Aufgaben oder das, was wir uns zuschreiben auf unsere genau. To-Do-Liste. Wobei To-Do-Liste ist ja wahrscheinlich auch schon der falsche Begriff, ne? Ja. Aber genau, erstmal dazu, es braucht genau. Diese eine Unterbrechung, wir bauen den Filter ein und wie geht's dann weiter?
Ja, also wenn wir jetzt gefiltert haben und dann haben wir einen Haufen an Aufgaben, was wir dann machen ist, dass wir die Aufgaben einmal durchgehen und konkret überlegen, was ist mit dieser Aufgabe gemeint, weil was nämlich ein häufiger weiter ja, Fehler in Anführungsstrichen ist, ne, so ein Fallstrick ist, dass wir Aufgaben zu ungenau aufschreiben oder zu allgemein generisch. Da ist ja mein Lieblingsbeispiel das Fotobuch, wenn wir jetzt mal ein privates To-Do nehmen. Jemand schreibt sich auf, Fotobuch erstellen aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Und das ist nicht ein To-Do, das Fotobuch zu erstellen, sondern darunter liegen 10, 15 To-Dos, weil um ein Fotobuch zu erstellen, musst du erstmal die Fotos auf deinem Handy, auf dem Rechner ziehen, dann vielleicht auch die von dem Partner oder von der Oma, weil die hat so tolle Fotos an Weihnachten gemacht, dann noch die Bilder vom Fotografen, du musst erstmal alle Fotos zusammensuchen, dann sortieren viele die Fotos nach Monaten oder nach Events, dann musst du dir überlegen, bei welchem Fotoanbieter machst du das, wenn du es digital gestaltest, wo gibt es gerade vielleicht einen Rabattcode, dann wird hier noch recherchiert und so weiter. Das heißt, da fallen ganz viele kleine Schritte nacheinander an, die alle nicht schwer sind, deswegen liebe ich dieses Beispiel. Jeder, der irgendwie einen Computer bedienen kann, kann ein digitales Fotobuch erstellen, was dann ausgedruckt wird. Nur es ist die Menge an To-Dos, die wir dann sozusagen unterschätzen. Und mal eben die Fotos auf den Laptop ziehen, kann ja mal 2-3 Stunden dauern. Dann haben wir noch irgendwelche technischen Fehler und so weiter. Das heißt, was wir machen ist, wir gucken uns an, was ist das für ein To-Do und welche konkreten Handlungsschritte gibt es dafür? Und dann gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir das notieren. Ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe, wird es zu theoretisch hier im Audio. Aber es gibt sozusagen unterschiedliche Arten und Weisen, solche großen To-Dos kleiner zu schneiden. Da kommen wir ja dann aus den agilen Selbstmanagement. Ich habe ja als Agile Coach gearbeitet und habe agile Methoden, vor allem in der Softwareentwicklung, aber auch in anderen Bereichen eingeführt. Und dort haben wir immer den Begriff von Aufgaben schneiden. Also wir schneiden sozusagen die Aufgabe so groß oder klein, dass wir die innerhalb einer Arbeitseinheit, was zum Beispiel 4 Stunden sind am Arbeitsplatz, gut bewerkstelligen können. Und genau diese Methodik übernehmen wir uns auch für unseren Familienalltag und überlegen mal, wann habe ich denn mal Zeit, zum Beispiel ein Fotobuch zu erstellen. Das mache ich ja idealerweise ohne ein Kind, was irgendwie mehr an mir hängt sozusagen. Und wie lange sind diese Zeiten und habe ich dann da auch Muße zu? Ne? Viele haben abends theoretisch 2 Stunden Zeit, sind aber so müde und erschöpft, dass die keine Lust haben, ein Fotobuch zu erstellen. Dann kannst du nicht sagen, ja okay, von 20 bis 22 Uhr mache ich ein Fotobuch. Ne? Wenn du sagst, oh, es ist das Schönste, es macht mir total Freude und ich freue mich den ganzen Tag drauf, dann kannst du es dir einplanen. Das heißt, wir gehen nicht nur nach, wo sind Zeitfenster und wie schneiden wir die To-Dos, sondern dann auch nach verfügbarer Energie und wo hast du da, also wann am Tag hast du da Freude zu oder eben auch nicht. Und dadurch können wir viel effizienter uns organisieren und unseren Alltag viel leichter machen am Ende. Weil wenn du die To-Dos immer dann erledigst, wenn eh Energie dafür da ist, dann ist es ja viel leichter, als wenn du so gegen deinen eigenen inneren Monk gegen ankämpfen musst oder gegen eine übermüdete Person, also gegen dich selber. Und das heißt, wir haben dann unterschiedliche Schritte, die dann daraus folgen.
Jetzt kommt mir dabei direkt die Frage, es ist ja gerade im Alltag von Eltern so, dass der eigentlich typischerweise geprägt ist von einer gewissen Unplanbarkeit. Kind wird krank oder Betreuungsausfall in der Kita, was auch immer. Da kann man sich ja selber viel überlegen, was da hochkommen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich plane ein Fotobuch für eine Arbeitseinheit, also erstmal, wie kann ich überhaupt verlässlich Arbeitseinheiten einplanen im Familienalltag? Und wie kann mir diese Methode dann helfen, auch mit dieser Unplanbarkeit umzugehen, die ja deutlich größer ist? Ich habe ja deutlich mehr Unplanbarkeit als jetzt typischerweise im Business.
Ich empfehle immer, mit einem Wochenplan zu arbeiten. Erstmal für die Standardwochen, wo alles nach Plan läuft. Und da keinen idealisierten Plan zu machen, sondern wir gehen einfach mal davon aus, dein Kind geht in die Kita und in die Schule. Du hast normale Arbeitszeit. Es ist keiner im Außendienst gerade oder, ne? Also einfach mal so eine klassische Woche, die hoffentlich relativ häufig stattfindet, so. Und dann machen wir einen Wochenplan, der letztendlich aussieht wie ein Stundenplan in der Schule mit Zeitfenstern. Also zum Beispiel zwischen 6 und 7 Uhr ist Aufstehen und Frühstück, zwischen 7 und 8 Uhr ist Kinder wecken, ready machen und zur Kita bringen. Dann ist irgendwie von 8 bis 9 Uhr Anfahrt zum Arbeitgeber, von 9 bis 15 Uhr Arbeitszeit und so weiter. Wir takten das sozusagen einmal grob durch. Und da geht es erstmal darum, einmal zu gucken, wie ist es jetzt gerade? Also auch jede, die zuhört, kann das sofort machen. Einfach mal so eine typische Woche, wie es jetzt gerade ist, quasi protokollieren, grob, und mal gucken, wie das so hinkommt. Und da haben die Ersten schon so ein, okay, weil ganz oft kommt es nämlich schon in der Theorie nicht hin. Also so nach dem Motto, ich gebe um 8 Uhr mein Kind in der Kita ab und um 8.30 Uhr starte ich meinen Bürotag. Klappt meistens nicht, wenn du 20 Minuten Fahrtweg hast, weil du doch nochmal was mit der Erzieherin abgesprochen hast, dein Kind sich nicht trennen wollte, du im Stau standst, dein Arbeitskollege dich schon auf dem Parkplatz abgefangen hat und nochmal eben was mit dir besprechen wollte. So, das heißt, meistens sind so Pufferzeiten viel zu gering eingeplant. Das heißt, da können wir dann schon mal gucken, oh okay, vielleicht ist so der grundsätzliche Tagesablauf gar nicht so stimmig. Das trifft auf 95% der vor allem Frauen, weil ich arbeite primär mit Frauen, zu, mit denen ich arbeite, dass sie sozusagen der Wochenplan schon in der Theorie gar nicht passen kann. Das heißt, wir machen einen Ist-Wochenplan und danach machen wir einen Wunschwochenplan. Und der Wunschwochenplan ist auch jetzt nicht so super abgespaced im Sinne von, oh, ich lege immer die Füße hoch, sondern ich sag mal einen realistischen, schön lockeren Wochenplan, ja, den wir uns dann erarbeiten. Und dann kann es sein, dass zu großen grundlegenden Entscheidungen kommt, also zum Beispiel zu Erhöhung oder Reduzierung von Erwerbsarbeitszeit oder Erhöhung und Reduzierung von Kinderbetreuungszeiten, weil quasi dann einmal alles schwarz auf weiß mehr oder weniger auf dem Blatt Papier steht und man gucken kann, okay, hier brauche ich mehr Pufferzeiten, irgendwie 2 Hobbys am Nachmittag mit, also auch wenn es unterschiedliche Kinder sind, sind zu viel. Es ist für mich mega stressig, erst zum Fußball zu fahren und dann zum Reiten und das klappt jedes Mal wieder nicht und dann einfach zu entscheiden, okay, ich habe jetzt 3 Kinder, bei denen sind es 4, hier, jedes Kind kann maximal ein Hobby machen oder zu entscheiden, okay, die Oma fährt immer zum Reiten. Also ich will nur mal so ein paar Beispiele aufmachen. Es geht dann darum, grundlegende Entscheidungen zu treffen und viele erlauben sich, diese Entscheidung nicht zu treffen, weil sie halt sagen, naja, ich habe ja die Kinder bekommen, dann muss ich das jetzt auch machen und dann muss ich auch mit meinem Kind zum Reiten fahren. Nein, musst du nicht. Da sind wir jetzt hier so beim Glaubenssystem und Denkrahmen und innere Haltung. Du musst es nicht. Du kannst dir deinen Alltag leichter gestalten, indem du eine Fahrgemeinschaft gründest oder eben andere Entscheidungen triffst. Ja, meine Kinder machen zum Beispiel viele Hobbys, wo sie mit dem Fahrrad hin können. Die Großen sind jetzt 10 und 12. Die können mit dem Fahrrad die 700 Meter zur Sporthalle fahren. Und dadurch habe ich weniger Fahrsituationen und mein Mann ebenso. Und faire Elternschaft ist natürlich auch ein Riesenhebel, vor allem für die, also die in Partnerschaft leben, dass man eben nicht alleine als Frau für alles zuständig ist, sondern sich Aufgaben aufteilt. Da kennst du dich ja bestens aus.
Genau, das sind also direkt zwei Sachen, auf die ich eingehen will. Zum einen ist es quasi so, dass wir durch diese Pufferzeiten sozusagen diese Flexibilität einbauen oder gibt es noch einen weiteren Mechanismus, mit dem wir uns quasi die Flexibilität so ein bisschen vergrößern können? Also wie kann ich flexibel meine Aufgaben erledigen, je nachdem, wie gerade mein Rahmen ist? Ne? Habe ich jetzt gerade ein Kind zu Hause, obwohl eigentlich geplant war, dass das Kind in die Kita geht und ich muss jetzt umplanen, welche To-Dos kann ich jetzt überhaupt noch erledigen, welche muss ich vielleicht streichen, welche muss ich delegieren? Das ist so die erste Frage, weil, also du sagtest ja gerade, wir bauen mehr Pufferzeiten ein, um realistischer erstmal planen zu können, erstmal in der Theorie. Und trotzdem immer noch so die Frage, ja, und was, wenn es ganz anders kommt?
Ja, gehe ich gleich drauf an. Es gibt nämlich noch mehr als Puffer. Also wenn wir jetzt von Ist zu Wunsch gehen, gucken wir uns Puffer an. Wir gucken uns an Aufteilung in der Elternschaft. Wir gucken uns an Unterstützungssysteme, also Oma, Opa, Fahrgemeinschaften, Babysitterin, also auch bezahlte Unterstützung, Putzkraft, Gärtner, Gärtnerin, all das. Ne? Das sind sozusagen Stellschrauben. Das reduziert ja auch die Menge an der To-Dos oder die Länge der To-Dos. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Putzkraft hast, musst du nicht mehr 3 Stunden putzen, aber du musst die Organisation der Putzkraft machen, was aber weniger Zeit und körperliche Kraft meistens kostet, als zum Beispiel selber zu putzen. Und viele entscheiden tatsächlich anhand dessen auch ein ganz neues Vereinbarkeitsmodell, also dass sie sozusagen wirklich Stunden reduzieren, Kinderbetreuung erhöhen oder ähnliches, weil sie vorher zu knapp geplant haben. Und wenn wir das haben und diese Standardwoche gut funktioniert, ne, und das gilt es immer auszuprobieren, ich bin ja so der Trial-and-Error-Typ, also wir planen das und dann geht es darum, schnellstmöglich das auszuprobieren. Und du musst auch nicht von heute auf morgen deine komplette Woche ändern, sondern kannst Schritt für Schritt für Schritt machen und dann passt du immer wieder an. Das heißt, wir haben auch immer so einen Feedback-Loop in unserem Vorgehen. Und was wir dann machen, ist, dass wir einen Wochenplan schreiben für die Situation, wenn es anders kommt als geplant. Und viele sagen immer, es ist ja so unplanbar und genau genommen stimmt das nicht in den meisten Fällen. Weil was ist das Häufigste, was passiert, ist, dass die Kinder zu Hause sind, weil sie krank sind, weil ein Wasserrohrbruch in der Kita ist oder was auch immer, Hochwasser, wir kommen nicht hin, hatten wir hier auch schon den Fall letztes Jahr. Das heißt aber, was am häufigsten vorkommt, ist ja, plötzlich ist das Kind zu Hause oder die Kinder zu Hause. Das heißt, schreibe dir einen alternativen Wochenplan, was ist, wenn das Kind zu Hause ist. Und dann geht es auch darum, dass, wenn du in Partnerschaft bist, mit dem Partner zu besprechen, mein Mann und ich teilen uns die Tage ganz klar auf. Das musst du nicht auch so machen, nur damit du es als Beispiel weißt. Also montags und mittwochs, wenn die Kinder zu Hause sind, betreut mein Mann. Dienstags und Donnerstags mache immer ich und der Freitag ist unser Flex-Tag, da verhandeln wir, je nachdem, wer gerade beruflich viel zu tun hat. Und das heißt zum Beispiel, dass wir heute diese Podcast-Episode auf einen Montag aufnehmen und ich konnte dir sehr garantieren, dass das heute stattfindet, weil wenn heute irgendwas gewesen wäre, dann wäre mein Mann eingesprungen. So, das heißt, dieses Unplanbare ist gar nicht so unplanbar. Und wo aber der Haken liegt, ist, dass viele keine Lösung haben für den Plan B. Dass sie halt sagen, mein Mann übernimmt keine Kinderbetreuung oder maximal einen Tag in der Woche, wenn die Kita ausfällt oder das Kind krank ist. Und ich kann eigentlich nichts anderes machen, außer mich kindkrank melden. Und dann sind wir wieder eher gar nicht so sehr beim organisatorischen Part, sondern viel eher bei innere Haltung. Wie sehe ich mich in der Rolle der Mutter? Was ist wichtig für die Kinder? Welche Alternativen habe ich? Und letztendlich wäre es theoretisch ja sogar eine Lösung, einfach zu sagen, okay, ich nehme immer die Kindkranktage. Es ist aus meinem Empfinden her nicht fair raus, aber rein organisatorisch wäre das eine Lösung. Und dann würdest du.
Klar, ne?
Genau, dann ist es klar. Und dann machst du auch nichts für deinen Arbeitgeber. Das tun dann viele. Aber das wäre dann die Entscheidung, die Konsequenz der Folge. Und dann würde ich persönlich immer noch zum Beispiel sagen, okay, wenn der Mann jetzt zum Beispiel 40 Stunden Erwerbsarbeitet und vielleicht noch eine Stunde Fahrzeit hat, dann ist der vielleicht um 18 Uhr zu Hause. Und dann würde ich mit meinem Partner abmachen, okay, pass auf, ich nehme mir alle Kindkranktage. Wenn du um 18 Uhr kommst und die Kinder sind krank, dann übernimmst du von 18 Uhr bis zur Schlafenszeit. Und ich habe dann Zeit für mich oder für meine privaten To-Dos, die ich dann erledigen möchte. Berufliche To-Dos mache ich ja dann nicht, weil ich habe ja Kind krank genommen. So, und das tun aber die meisten nicht. Sie erwerbsarbeiten trotzdem, weil sie eine gute Arbeitnehmerin sein wollen. Und sie versuchen trotz kindkrank den Haushalt tipptopp zu halten und alles alleine zu machen. Das heißt, da sind wir tatsächlich weniger bei einem organisatorischen Problem, sondern eher so, was erwarte ich von mir?
Und es nimmt dem Ganzen ja auch dieses Übermächtige, wenn man einmal für sich klar hat, okay, welche Szenarien können denn auftreten oder treten typischerweise auf? Und wie du sagst, das ist ja sowas, die Kinder sind nicht betreut. Oder was mir jetzt noch direkt einfällt, sowas wie, das Kind ist nicht in der Lage zu kooperieren. Ich brauche mehr Energie, um das Kind zu begleiten. So, aber um das einmal sich klar zu machen und wirklich zu strukturieren, welche Szenarien treten denn typischerweise auf. Damit reduziere ich ja schon dieses Gefühl von Ohnmacht eigentlich. Ne, es überkommt mich so und ich kann ja überhaupt nichts machen und ich weiß ja nie, was kommt und ich muss immer flexibel sein. Und ich höre da aber schon raus, es ist deutlich mehr als einfach in Anführungsstrichen nur ein Organisationstool, sondern da geht's ganz schnell tiefer rein. Jetzt hast du ja in deinem tollen Buch genau angeleitet, du nimmst ja sehr an die Hand, wie man dieses agile Management nutzen kann für sich als Familie. Vielleicht kannst du einmal kurz noch zu den Rahmen oder den Rahmen abstecken zu dem Buch erstmal. Also wie heißt es, ab wann kann ich es bekommen? Und wie kann ich es für mich nutzen?
Die kopffreie Methode, mehr schaffen, weniger tun, ist der Titel. Und es kommt am 28.08. raus. Du kannst es jetzt vorbestellen. Und kleiner Tipp, ich mache so eine Buchaktion bis zum 4.09. Also wer vorbestellt oder in der ersten Woche kauft, kriegt noch einen Bonus. Dafür packen wir einen Link in die Shownotes. Und du erfährst in dem Buch ganz genau, wie du deine To-Dos sammelst, wie du diesen Filter einsetzt und wie du dann deine To-Dos so abarbeitest, dass du sie effizient und mit Fokus abarbeitest, auch wenn dein Alltag nämlich chaotisch ist, weil das ist nämlich dann die nächste Fähigkeit, die wir ausbauen dürfen, dass wenn ich den ganzen Tag kranke Kinder betreut habe und ich habe dann zum Beispiel von 18 bis 22 Uhr, was mache ich denn dann? Ne? Mache ich Erholung, mache ich To-Dos? Wenn ich To-Dos mache, wie kann ich fokussiert abarbeiten? Und darauf gehe ich in dem Buch auch ganz konkret ein. Das heißt, es ist ein sehr praxisnahes Buch. Ich habe viele Beispiele von mir reingebracht und ich habe auch ja dazu einen Online-Kurs, den schon über 500 Teilnehmerinnen gemacht habe und da packe ich so ein paar Erfahrungswerte rein, damit quasi klar wird, wie kann man das alles anwenden, weil das ist auch noch ganz wichtig, das System ist nicht statisch, es ist nicht so, dass mein Kopf-Freiboard, wir arbeiten mit einem agilen Board, ja, kann ich gleich auch nochmal erklären, sieht nicht genauso aus wie deins, wenn du das Buch gelesen hast, sondern das System passt sich dir an, nicht du musst dich dem System anpassen. Und ich streife schon links und rechts genau diese tiefgehenden Themen von, wir brauchen eine Aufteilung in der Partnerschaft, wir brauchen Plan B, wir müssen auch so wissen, was wollen wir denn eigentlich vom Leben? Und das Buch konzentriert sich aber ganz stark auf die Methode. Also ich reiße sozusagen die Themen an, die es drumherum noch gibt und gebe auch hier konkrete Handlungsorientierungspunkte. Genau, und danach darfst du dann in meinen Podcast hören. Das hat nicht alles in ein Buch gepasst sozusagen. Und ich habe jetzt eben das Kopf-frei-Board erwähnt. Manche kennen das so aus Methoden von Kanban und Scrum, wenn dir das nicht sagst, halb so wild. Aber viele kennen diese Begriffe, weil agile Methoden auch an Arbeitsplätzen eingeführt werden. Und letztendlich ist es eine Tabelle mit mehreren Spalten. Und du hast immer to do, doing und done, also zu erledigen, gerade in Bearbeitung und fertig, und du ziehst die Aufgaben von links nach rechts rüber. Und dieses Grundprinzip findest du in der Kopf-frei-Methode wieder. Da gibt es noch so gibt's noch ein paar Besonderheiten, das erkläre ich alles im Buch. Aber letztendlich geht es eben nicht darum, eine Liste zu haben oder mehrere Listen zu haben. Viele haben ja auch 1000 To-Do-Zettel und Listen, sondern alles an einem Ort zu haben und sie immer nach dem gleichen System durchzuziehen.
Und das ist ja quasi auch noch eine Teilantwort auf die Frage, die ich eben hatte, ne? Also wenn es jetzt anders kommt als geplant und ich hatte eigentlich mir überlegt, ich mache heute Vormittag die Aufgaben A, B und C und jetzt kommt es aber anders und es greift hier irgendwie Plan B und Kinder sind zu Hause, dann mache ich eben Aufgaben oder ich kann Aufgabe C machen und mache dafür aber D und E und B und A muss ich irgendwie dann an einem anderen Tag machen, ne?
Genau, also was ich nicht empfehle, ist dir vorzunehmen, am Donnerstag erledige ich diese To-Dos und am Freitag diese. Ja, viele tragen sich To-Dos ja auch in den Kalender ein. Das empfehle ich nicht genau aus diesem Grund. Also weil es kann immer was dazwischen kommen und es müssen nicht mal nur Kinder krank sein, sondern es reicht schon, wenn du morgens eine halbe Stunde später kommst, weil du im Stau gestanden hast und weil du die Nacht schlecht geschlafen hast und dich gerade nicht so konzentrieren kannst und deswegen hast du gerade nicht die Muße, das Konzept für das nächste Seminar vorzubereiten oder was auch immer du beruflich tust. Und dann musst du es wieder hin und her schieben und dann brauchen wir viel, viel Zeit für die Organisation und haben vor allem immer den Fokus auf, oh, das habe ich nicht geschafft. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja den Fokus auf, guck mal, ich habe heute mit Freude dieses To-Do erledigt, toll, und jetzt mache ich Feierabend, schließe gedanklich ab und gehe in den Kindernachmittag. Ja, das ist ja das, was attraktiv ist, oder ich gehe abends in den Feierabend und schalte ab und mache mal einen schönen Paarabend oder ähnliches. Das heißt, was wir tun ist, wir priorisieren die Aufgaben auf unserem Kopf-Freiboard und wenn wir dann eine Timebox haben für berufliche To-Dos, ich empfehle das und zu trennen beruflich und private To-Dos, dann ziehe ich mir die Aufgabe, wofür ich jetzt gerade die Muße habe, wofür ich jetzt gerade auch das Zeitfenster habe, weil es gibt ja Aufgaben, die hast du in 15 Minuten erledigt und andere in 3 Stunden. Und das ist auch gerade Priorität, das sollte jetzt zeitnah fertig werden, weil Projekt XY oder ähnliches ansteht. Und wenn dann nämlich ein Tag ausfällt, dann arbeitest du sozusagen nicht weiter, dann stagniert dein Board, das ist auch schade, aber es ist nicht so, dass du dann am nächsten Tag oder die Woche danach, wenn du wieder einsteigst, quasi weißt, okay, jetzt habe ich die 100 Aufgaben alle nicht geschafft, weil die wären in der ganzen Woche geplant gewesen, sondern du arbeitest einfach dort weiter, wo du aufgehört hast. Und der Unterschied dazu ist, dass du dann nochmal krasser priorisierst, also überlegst, okay, boah, jetzt war ich irgendwie eine Woche kindkrank, wir haben jetzt hier irgendwie ein Projekt am Arbeitsplatz, keiner hat für mich weitergearbeitet. Was ist denn jetzt wirklich wichtig, damit das Projekt noch an Laufen kommt? Und ist es zu schaffen in der Zeit bis zur Projektdeadline, wenn eine geben sollte? Und wenn es nicht schaffbar ist, hast du mehrere Optionen. Dann kannst du zu deinem Arbeitgeber sagen und sagen, ich schaffe es nicht, kann man das Projekt verschieben, kann ich Unterstützung bekommen, ja? Oder du kannst gucken, kann ich ein paar Überstunden machen und meine Kinderbetreuung auslagern an den Partner, an die Oma, an irgendjemand anderen, um die Zeit in Anführungsstrichen aufzuholen. Wichtig, wenn wir Überstunden machen, wir lassen uns die immer bezahlen oder feiern sie wieder ab. Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn du die Energie hast und das gerade wichtig ist, dann auch mal eine Woche durchzuklotzen. Wichtig ist nur, dass du das nicht jahrelang immer tust, ja, sondern einfach sagst, okay, jetzt ist dieses Projekt, jetzt mache ich das. Und in den meisten Fällen gibt es gar keine super Projekt-Deadlines. Also viele gehen dann auch immer in so dieses Horror-Szenario von, was wäre, wenn jetzt alles überhaupt nicht klappt, ja, sondern einfach zu sagen, okay, dann bin ich jetzt halt ein bisschen langsamer oder ich fange ein bisschen später an und dann ist es halt so und dann schaffst du immer noch auch deine Aufgaben und das entspannt dein ganzes Nervensystem.
Ja, und apropos entspannt dein Nervensystem, habe ich jetzt gerade auch nochmal gedacht, aus meiner persönlichen Erfahrung ist es auch so, dass wenn ich Aufgaben an eine bestimmte Zeit festknüpfe und ich will dann diese Aufgaben erledigen, aus einer Energie heraus, die überhaupt nicht dazu passt, dann kriege ich davon erstens total schlechte Laune, ich fühle mich dann nicht wohl, Und es braucht auch deutlich länger, um die Aufgabe zu erledigen. Also wenn ich jetzt, um das konkreter zu machen, wenn ich irgendwie beruflich etwas konzipieren möchte und ich merke gerade, ich habe Hummeln im Arsch. So. Ich bin eigentlich so, ich muss mal Energie rauslassen. Dann fällt es mir so wahnsinnig schwer, mich dann in diesem Moment hinzusetzen, Fokus in den Kopf, Sachen überlegen, runterschreiben, konzipieren, strategisch denken und so weiter. Was mir dann aber in dem Moment vielleicht total leicht fällt, ist, ein paar Sachen abzuarbeiten, also irgendwie Sachen verschicken oder vielleicht, wenn ich dann hier zu Hause bin und ich vermische jetzt Haus oder Privates und Berufliches, aber sowas wie hier mal ein bisschen klar Schiff machen, aufräumen oder so, das geht mir dann super leicht von der Hand. Und da einfach eine Flexibilität zu haben, die auch mit meiner Energie matcht, ist, glaube ich, vor allem für Frauen relevant, gerade weil wir so zyklische Wesen sind, ne? Also auch darauf bezogen. Und ich wirklich gucken kann, ja, okay, jetzt ist irgendwie Zyklus Tag 1. Ich habe gerade die Energie, mich hinzusetzen und einen Deep Dive zu machen und wirklich mal tief zu gehen in meine Themen. Dann suche ich mir jetzt ein Thema raus, was eh auf meinem Board steht und was ich eh bearbeiten möchte. Und es matcht gerade meine Energie. Also es gibt ja auch insgesamt einfach so viel mehr Lebensqualität, wenn ich das dementsprechend anpassen kann und nicht ständig so gegen meine Energie arbeite, ne?
Genau, das ist der Punkt. Also der Untertitel ist ja mehr schaffen, weniger tun. Und ein Faktor, warum du mehr schaffst, ist genau, weil du mit deiner Energie gehst. Also wir haben in der Methode auch einen Reflexionszyklus drin, den ich einmal die Woche empfehle, also wo du eine Review machst, wo du einmal reflektierst, wie war die Woche, gibt es so eine genaue quasi Idee, wie du es machst mit konkreten Schritten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann lernst du dich total gut kennen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich kann super gut morgens große, in Anführungsstrichen anstrengende Aufgaben machen. Ja, ich habe immer Bock auf meine Arbeit. Ich komme, bringe die Kinder weg, ich mache hier mein Übergangsritual mit meinem Kaffee und dann denke ich schon so, huhu, welche Aufgabe ziehe ich mir heute? Und ich ziehe mir immer eine Aufgabe, die mir Freude macht und die auch ein bisschen mehr Gehirnkapazität braucht. Ja, also zum Beispiel den nächsten Kurs konzipieren oder als ich jetzt das Buch geschrieben habe, da das Konzept für zu machen und das Inhaltsverzeichnis zu erstellen oder so. Sowas mache ich morgens. Das kann ich total gut. Mache ich in den ersten anderthalb Stunden, dann mache ich eine Pause. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht in meine E-Mails geguckt und ich habe auch keine kleinen anderen To-Dos gemacht, weil mich das alles Fokus kostet und mehr Energie kostet und dadurch bin ich viel schneller. Wenn ich stattdessen morgens aufstehe und an den Rechner gehe und E-Mails checke und kleine To-Dos erledige, die mich anstrengen, die ich nicht gerne mache, dann bin ich mittags schon so müde und kaputt, dass ich dann danach diese große Aufgabe, für die ich ein bisschen kreative Leistung brauche, meistens gar nicht schaffe, schlechter schaffe und länger brauche und vor allem total erschöpft und kaputt bin. Und dann habe ich meistens auch danach das Gefühl von, oh, irgendwie war nicht so ein guter Arbeitstag, ne, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit irgendwie blöde Aufgaben gemacht. Jetzt bin ich inzwischen in der Selbstständigkeit, ich habe das aber genauso auch in der Anstellung gemacht. Und ich habe auch in der Selbstständigkeit einen gewissen Satz an To-Dos, die mir keine Freude machen. Ich habe natürlich irgendwie 80% meiner Aufgaben gefallen mir, weil ich mir das inzwischen so aufgebaut habe. Aber auch das war nicht immer so und ich arbeite mit der Kopffrei-Methode schon seit vor 2018, wo ich eben auch noch in Anstellung war und nebenberuflich selbstständig war und noch viel mehr zu tun hatte, ja. Genau, und das ist also so ein bisschen auch dann die Magie, dass du guckst, was tut dir gut, ja. Und es gibt ja solche Zeitmanagement-Methoden wie zum Beispiel Eat the Frog First, die besagt, dass du die schwierigste und anstrengendste Aufgabe zuerst machen sollst, weil dann hast du sie hinter dir und das setzt wieder Energie frei und du hast dann so das Gefühl von, boah, ich kann alles schaffen, weil jetzt habe ich schon mal dieses blöde To-Do weg. Und das kann sein, dass das bei dir so ist. Ich sage nicht, dass es per se nicht gut ist, aber wir prüfen genau all das. Wenn du der Eat the Frog-Typ bist, dann ist die erste Aufgabe die du als erstes machst, die mega ätzend ist, ja. Ich von meinem Typ auf keinen Fall mache ich eine Eat the Frog-Aufgabe zuerst. Ich mache erst was, wo ich richtig geil kreieren kann. Ich liebe das, etwas zu erschaffen, eine Podcast-Episode aufzunehmen, einen Blogartikel zu schreiben, ja. Dann ist da was da, das kann ich meiner Community geben. So, und danach bin ich in so einer hohen Energie, dass ich dann die doofe Aufgabe auch machen kann, weil ich so das Gefühl habe von, na komm, die mache ich mal eben mit. Jetzt bin ich eh schon so hier am Surfen in meiner Energiewelle, dann mache ich das mal eben mit. Und der Zyklus ist total relevant für uns. Also wir können wirklich auch beobachten, auch mit der kopffreien Methode, wie wir uns verhalten, in welcher Zyklusphase, und können dann nämlich auch wieder viel besser planen. Ja, viele sagen dann immer, ja, wenn ich aber gar nicht weiß, welches To-Do mache ich nächste Woche Freitag, dann kann ich ja gar nicht planen. Aber wenn du das eine Zeit lang machst, ja, ein halbes Jahr zum Beispiel, dann kannst du sehr gut sehen, vor allem wenn dein Zyklus regelmäßig ist, in welchen Wochen schaffst du welche Art von Aufgaben mehr und wo weniger. Und du erlaubst dir bitte auch, weniger zu schaffen, ja, weil du bist keine Maschine, sondern ein Mensch. Und dann siehst du, wenn du mit deinem Zyklus gehst, dann schaffst du vor allem in deinem zyklischen Sommer so viel mehr und mit so viel Leichtigkeit, und es macht so eine Freude, dass du unterm Strich im Monat wahrscheinlich mehr schaffst als jemals zuvor und du gleichzeitig viel mehr Freizeit hast, viel mehr Energie hast, einfach weil du sozusagen mit der Welle gehst. Und dann kannst du nämlich auch sagen, wenn jemand fragt, kannst du dieses Projekt noch übernehmen am Arbeitsplatz, dann guckst du mal in deinen Kalender, kannst sehen, wann habe ich welche Phase, und dann kannst du ziemlich gut abschätzen, ja, das kriege ich noch rein, oder du siehst auf deinem Kopffreiboard, ist schon alles voll und stehen große Projekte an, und dann kannst du sagen, ja, nee, schaffe ich nicht. Und das schafft dir so eine Kompetenz, gerade am Arbeitsplatz. Ich habe da so eine gute Erfahrung mitgemacht, bei mir und auch bei meinen Kundinnen, wenn ich einfach klar gesagt habe, das schaffe ich und das schaffe ich nicht, weil dann die anderen eine Planungssicherheit hatten und die auch wussten, wenn Caroline sagt, die schafft das bis zum nächsten Monat, dieses Kundenprojekt zu übernehmen, dann ist das safe. Die schafft das. Und das ist übrigens auch, weil ich nicht mit 100% Kapazität gerechnet habe, weil ich habe natürlich im Kopf, ah ja, was ist, wenn die Kinder krank sind oder irgendwas anderes ansteht, sondern ich immer gut so geplant habe, dass ich wusste, okay, wenn ich es jetzt garantiere, schaffe ich das locker, weil ich habe einen Blick in den Kalender, einen Blick aufs Kopffreiboard und weiß genau, was Sache ist.
Mega. Und es ist ja dann im Prinzip auch so, dass du mehr schaffst und du gleichzeitig aber eine entspanntere Zeit hast, ne? Ich finde es sowieso mega wichtig, und das merke ich jetzt gerade, dass das, dass dieser Impuls da auch so in mir hochkommt, dass mir das total wichtig ist, auch so mit meiner eigenen Energie gehen zu können. Also auch in Phasen, in denen ich Entschleunigung und Entspannung brauche, mir das auch erlauben zu können. Und auch so ein, ja, so ein Gespür dafür zu entwickeln, in welchen Phasen kann ich durchpowern, weil es wirklich zu meiner Energie passt, es matcht meine Energie. Und wann ist eine Phase, in der ich halt Pause brauche? Und diese Pause kann ich mir dann auch erlauben und auch nehmen und mich da wirklich rein entspannen, weil ich die Gewissheit habe, ich habe meine To-Dos gesichert, mir entfällt da nichts, mir rutscht nichts durch, ich vergesse nichts. Das ist ja auch so eine Grundanspannung, die viele haben, die ich auch kenne aus meiner Vergangenheit. So diese Sorge, wenn ich das nicht ganz krampfhaft in meinem Kopf festhalte, dann vergesse ich das. Aber das Ding ist ja, ich habe ja meine To-Dos gesichert, ich verliere sie ja nicht. Und mit dieser Gewissheit kann ich mich eben auch in eine ruhigere Phase rein entspannen. Und mir ist gerade noch ein weiterer Impuls gekommen, so eine Sache, die ich in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, so auch mehr und mehr gelernt habe. Und zwar ist das, ein Gespür dafür zu entwickeln oder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Aufgaben möchte ich denn machen und welche nicht. Und ich war da früher einen Ticken abgestumpft, und ich glaube, da können sich auch viele irgendwie wiederfinden, dass, wenn irgendwie eine Anforderung kam, ich irgendwie so reflexartig mal Ja gesagt habe. Keine Ahnung, backst du einen Kuchen fürs Kindergartenfest? Ja, klar, mache ich. Kannst du helfen, Stand auf- und abzubauen? Ja, klar, mache ich. So. Und ich überlege inzwischen viel, viel bewusster, welche Aufgabe möchte ich machen und wo würde ich jetzt Ja sagen, einfach aus Pflichtbewusstsein, aber eigentlich will ich das überhaupt gar nicht. Und wo lasse ich vielleicht auch Federn, wenn ich da jetzt zusage, ne? Und möchte ich das investieren? Und ich habe da ein Beispiel, das habe ich, glaube ich, noch nicht in der Öffentlichkeit geteilt, aber so eine Sache, die für mich, also die zwar relativ radikal ist, aber die für mich auch nochmal total erhellend war. Und zwar habe ich letztes Jahr im Oktober, also Oktober 2023, beschlossen, nicht mehr zu kochen.
Und für uns passt das super. Wir kommen sehr gut mit Brot, Joghurt, Müsli zurecht. Die Kinder kriegen sowieso in Kita und Schule warmes Mittagessen. Und ja, mehr braucht es halt nicht. Und ich habe für mich gemerkt, das passt so für uns einfach besser.
Das ist so ein schönes Beispiel. Also ich gehe ja viel über das Selbstmanagement und da steckt aber noch so viel hinterher, nämlich genau, warum glaubst du denn, kochen zu müssen, ne? Und viele haben auch die Idee, wir müssen alle an einem Tisch sitzen und essen, haben aber dann immer den größten Streit oder alle sitzen da mit Muckschamine, so, ne? Also da regt auf jeden Fall die Kopffrei-Methode dazu an, alles mal zu hinterfragen und sich das Leben auch leichter zu machen. Und was wäre denn, wenn man nicht kocht oder was wäre denn, wenn man nicht zusammen Mittag isst, sondern in getrennten Räumen und es deswegen total schön harmonisch und entspannt wird, ne? In manchen Familien ist genau das die Antwort.
Und genau das liebe ich auch so sehr an deiner Methode, dass das diese Individualität von Familien ehrt und das berücksichtigt, dass nämlich nicht alles immer für jede Familie passt und auch dein System nicht so funktioniert, dass du sagst, okay, hier habe ich eine Methode und ein System und so musst du das machen und nicht anders, sondern dass es total individualisierbar ist und man es sich halt immer so gestalten kann, wie es für einen selber passt. Ganz kurze Frage am Schluss. Kann ich dein Buch auch mit meiner Partnerperson durcharbeiten und die Methode dann eben in der Partnerschaft zusammen benutzen?
Wie heißt es so schön? Kannst du machen, wird dann aber scheiße. Also da muss ich leider Nein sagen, weil ein agiles Partnerboard ist sozusagen das Pendant zur Kopffrei-Methode für mich selber, bedeutet mehr als Organisation. Es bedeutet, dass ihr eine gute Möglichkeit habt, miteinander zu sprechen, dass ihr euch eure eigenen Werte bewusst seid, dass ihr bewusst seid, was ihr im Leben wollt, vor allem in Sachen, wie viel möchte ich erwerbsarbeiten, wie viel Zeit möchte ich mit den Kindern verbringen. Es gehört dazu, dass ihr eure Rollenbilder hinterfragt. Ja, warum glaube ich denn als Mann, das Geld ranschaffen zu müssen? Warum glaube ich denn als Frau, primär für die Kinder da sein zu müssen und so weiter? Und wenn du all diese Art von Arbeit nicht gemacht hast und dann ein Kopffreiboard zu zweit führst, dann verpufft die Magie der Methode und meistens führt es eher zu Konflikten. Und deswegen kann ich es nicht empfehlen. Das ist Grund 1. Und der Grund 2 ist, ein agiles Partnerboard hat doch auch noch mal ein paar Feinheiten. Ja, du kannst das System in der Basis so übernehmen zu zweit und auch theoretisch sogar für die ganze Familie. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit eines Familienboards. Aber es gibt noch mal so ein paar Prinzipien, die wir brauchen, damit es zu zweit gut funktioniert. Genau, das heißt, ich empfehle allen, dieses Buch für sich zu lesen und es für sich zu machen und erzähl deinem Partner super gerne, total begeistert von der Methode und lass ihn gerne auch das Buch lesen. Und für ein agiles Partnerboard empfehle ich zu warten, bis ich entweder auch darüber ein Buch schreibe, das weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Kurs dazu, da gibt es nochmal so ein paar extra Feinheiten. Deswegen empfehle ich Nein, weil die Methode dann so ein bisschen ja, verpufft.
Ja, mega. Oft ist es ja auch schon so, dass wenn eine Person dann so einen Stein ins Rollen bringt, dass das dann direkt noch mehr mit sich zieht und dass man sich ja dann im Anschluss auch das agile Board in der Partnerschaft eben angucken kann. Dein Buch, Die Kopffrei-Methode, erscheint am 28.08. Und wenn man in der ersten Veröffentlichungswoche zwei Bücher kauft, eins für sich, eins zum Verschenken, dann kann man an deinem Vortrag teilnehmen. Kleine Zeitfenster, große Wirkung, wie du deine verfügbare Zeit optimal nutzt, findet am 4.9. statt. Und man findet alle weiteren Infos dazu auf deiner Homepage, richtig?
Richtig.
Perfekt. Also ich kann dir, wenn du das gerade hörst, dieses Buch, die Kopffrei-Methode, wirklich nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Das ist wirklich ein Gamechanger. Also schau zu, dass du dir das besorgst und organisierst. Ich danke dir von Herzen, liebe Caroline. Zum einen natürlich, dass du heute bei mir im Podcast warst. Zum anderen aber auch dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast, was wirklich so voller Wissen ist und was so vielen Familien enorme Erleichterung verschaffen wird. Ich danke dir von Herzen.
Danke, hat mir mega Spaß gemacht.